Liebe Schwestern und Brüder, dieses Land kommt nicht aus den Schlagzeilen. Dieses Israel mit seiner unruhigen Geschichte. Dieses Volk, das immer wieder in seiner Existenz bedroht wird. Die Bilder der letzten Wochen von den Terroranschlägen gehen einem unter die Haut. Und man fragt sich, was ist eigentlich der Hintergrund dieser irrsinnigen Geschichte? Dass da immer wieder Anschläge verübt werden, ja nicht nur auf einzelne unschuldige Zivilisten, die in einem Bus fahren, die irgendwo warten, die ihr ganz normales Leben führen möchten, wie andere auch. Was ist eigentlich die Ursache dieser Geschichte mit diesem Israel, dass auf das Leben dieses Volkes immer wieder Anschläge verübt werden, dass es um seine Existenz, um seine Daseinsberechtigung kämpfen muss, wie kein anderes Volk in der Geschichte der Welt. Wenn man das etwas begreifen will, in dieser Auseinandersetzung, dann muss man wirklich ganz an die Anfänge zurückgehen. Zum Vater dieses Volkes, der seine große Bedeutung hat für Juden, für Christen, für Moslems. Dort in diesem Israel, wo alles eng aufeinander gedrängt ist, in einer Wiege von religiösen Erfahrungen und auch einem Gegensatz von Religion. Es gab ja auch den Anschlag des jüdischen Radikalen auf die Moschee in Hebron. Hebron, dort, wo das Abrahams Grab ist und wo später der Islam eines seiner Moscheen aufgebaut hat. Warum kann das alles nicht zum Frieden kommen und was steckt dahinter und um welchen Kampf geht es wirklich? Wir wollen heute an diesem Sonntag einmal noch einen Blick werfen auf diese Ursprungsgeschichte Israels. Eine unendliche Geschichte, und der Predigtext, den ich nachher lesen möchte, der fängt auch an nach diesen Geschichten. Nach diesen Geschichten, die immer wieder gegen alle menschliche Vernunft und Erfahrung gelaufen sind. Da ist ein alter Mann, längst die Ruhestandsgrenze überschritten mit seinen 75, der sich eingewurzelt hat in seiner Heimat und den der Ruf erreicht, geh aus deinem Vaterland. Das ist gegen alle Vernunft, und seine Verwandten schütteln den Kopf und sie fragen ihn und sagen, musst du als ein alter Baum dich jetzt noch verpflanzen? Musst du solche Abenteuer auf dich nehmen? Und wenn du es schon willst und meinst, dann darfst du es doch deiner Frau nicht zumuten. Und dieser Mann geht seinen Weg, wieder alle menschliche Vernunft und Erfahrung, auf Gottes Gebot hin. Und dann geht's aber in einer Serie von Handlungen und Befehlen Gottes weiter, die immer wieder gegen alle menschliche, gegen alles menschlichen Wunsch und alles menschliche Träumen stehen. Und dann hat er das Land offen. Dieses Land, um das bis heute, also Jahrtausende danach, noch gerungen wird. Dieses Land, das immer noch strittig ist. Und Abraham ist aus dem Vertrauen auf Gott heraus großzügig und sagt, willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Willst du die fruchtbare Gegend, dann begnüge ich mich mit der steinigen Steppe und Hochebene. Gegen alle Vernunft. Und dann ist Gott dabei, endlich das verdiente Strafgericht zu vollziehen über die Städte Sodom und Gomorra, die auch dem Abraham mehr als Beschwerden gemacht haben, wo er eigentlich alles Recht gehabt hätte, Hass in sich aufwachsen zu lassen, wo er hätte sagen können, denen geschieht's Recht, die haben es nicht anders verdient. Und dieser Mann Abraham wirft sich Gott in den Arm und sagt, es könnten doch auch 50, 45, 40, 30 bis herunter auf 10, kämpft und ringt er mit Gott, es könnten doch auch wenigstens 10 Gerechte in dieser Stadt sein. Gegen alle Vernunft bittet er um Verschonung und Überleben für die, die ihm Unrecht getan haben. Eine lange Geschichte des Glaubens, die hier vorausgegangen ist, und eine lange Geschichte des Glaubens, die danach folgt. Und wir wollen jetzt einen uns sehr bekannten Bibelabschnitt hören aus 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. 1. Mose 22, 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seine Sohne statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Denn man sagt noch heute, auf dem Berg, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb daselbst. Liebe Schwestern und Brüder, Sie kennen diese Geschichte, aber kennen wir sie wirklich? Haben wir sie ausgelotet? Ist uns dieser Anstoß, der hier im Alten Testament gegeben wird, wirklich tief genug, dass wir ihn spüren können? Ich erinnere mich, wie mal eine Mutter ganz entrüstet mit mir sprach, deren Sohn ich mit eingeladen hatte zum Kindergottesdienst, und wo diese Geschichte erzählt wurde, dass so etwas nie mehr geschehen dürfe, denn diese Geschichte hätte ihren Jungen so erschüttert und gepackt, das könne man doch vor Kindern nicht erzählen. Es muss einem unter die Haut gehen und das ganz gegen Israel feindlich eingestellte Hitler-Regime hat immer wieder versucht, diesen Zugang zum Alten Testament zuzuschütten und zu sagen, das sind jüdische Geschichten, die gehen uns als Deutsche in unserer germanischen Herrenrasse nichts an. Es gibt sogar Erlasse von Kultusministern aus jener Zeit des Dritten Reiches, wo diese Geschichte verboten wurde, im Religionsunterricht durchzunehmen. Diese Gottesbummelei, wie Blumhardt einmal gesagt hat, sie findet an dieser Geschichte ein Ende. Dass man so meint, mit Gott sicher einfach verträglich umgehen zu können. Dass man von vornherein schon kennt und weiß, wer Gott ist und wie er sich zu verhalten hat. Dass wir uns Gottes als Menschen sicher sein können. Nicht gewiss, sondern in einer menschlichen Sicherheit wissen, wie wir dran sind und denken, Gott wird's ja schon richten. Diese Geschichte steht allen menschlichen Gottesvorstellungen absolut quer. Wir haben in Deutschland Theologien hinter uns, die das eingeimpft haben und gesagt haben, es ist ein liebender Gott überm Sternenzelt. Und mit dem kann man sich schon arrangieren. Der wird's schon nicht so genau nehmen. Gott ist die Liebe und Zorn ist eine anstößige Vorstellung über Gott. Dass Gott etwas tun könnte, was dem Menschen wirklich an Mark und Bein geht, das ist nicht zu erwarten. Und daraus ist dann ein Aufschrei erfolgt, ein Aufschrei, dass Menschen nicht mehr mit Gott klarkamen. Als die große Katastrophe des Zweiten Weltkriegs geschah, da hat ein junger Autor gleich nach dem Krieg ein Bühnenstück geschrieben unter dem Titel »Draußen vor der Tür«, Wolfgang Borchert. Und dieser Borchert schildert einen Kriegsheimkehrer, auf Krücken gehend, weil ihm ein Fuß weggeschossen wurde. Und er kommt in seine Heimatstadt Köln, alles liegt in Trümmern, er erkennt selbst die Straßen nicht mehr. Irgendwo im Regen, im Halbdunkel eines Winternachmittags steht er dann schließlich in der Gasse, von der er meint, hier müsste einmal sein Haus gestanden haben, und er schreit, Gott, wo warst du, als mein kleiner Junge von einer Bombe zerrissen wurde? Einer, der mit diesem Schicksal nicht mehr fertig geworden ist, und dann lässt in diesem Bühnenstück Borchert einen alten Mann auftreten, und der Beckmann, dieser Kriegsheimkehrer, sagt, du tintenblütiger, lieber Gott, man muss dich einmauern in die Kirchen und Kathedralen, du bist zu alt, du bist zu unfähig, du bist nicht mehr verständnisvoll und nicht mehr verständlich in unserer Zeit. Sehen Sie, da ist etwas aufgebrochen unter den Gerichten Gottes, unter den Heimsuchungen Gottes, wo Menschen das gemerkt haben mit diesem Bilderbuch, Gott, stimmt es nicht mehr. Diese Gottesbummelei, die ist nicht angemessen. Und deshalb ein Schrei des Entsetzens, auch ein Schrei des Unglaubens, der damals bei vielen aufgebrochen ist. Und wir, wie gehören wir in diese Geschichte hinein? Martin Luther hat gesagt, wir gleichen am ehesten dem Esel, den Abraham bei den Knechten unten am Berge zurücklässt. Wir können eigentlich nur dastehen, nur staunen, wie Gott hier handelt, aber wir sind zutiefst verständnislos für dieses Ereignis. Gott redet in einem letzten Ernst mit Abraham und jedes Mal antwortet dieser Anfänger im Glauben, dieser Abraham, mit dem das Gottesvolk beginnt, der das alles erst Schritt um Schritt buchstabieren muss. Mit einer Kürze antwortet Abraham: Hier bin ich. Hier bin ich zur Prüfung. Das ganze Leben dieses Abraham ist eine fortgesetzte Folge von Glaubensprüfungen. Eine Frau und ich waren letzte Woche eingeladen bei einem Ehepaar, beide bewusste Christen. Und sie haben auch schon manches durchgestanden in ihrem Leben, aber zurzeit kommt es ganz faustdick und sie haben schwere Krisen durchzustehen. Und da haben sie gesagt, wir haben eigentlich von Gott ein Wort bekommen, eine offene Tür. Und dann dachten wir, jetzt hätten wir es gepackt, jetzt sei die Schwierigkeit überwunden. Und dann ist diese Tür wieder zugegangen. Und jetzt sind sie noch schlechter dran als vorher. Im Examen, in der Prüfung des Glaubens, wenn man ein Wort Gottes hat, verstehen Sie, dieses Wort Gottes ist schon oft in sich eine Zumutung, weil es gegen unsere menschliche Vernunft und Erfahrung ist. Und aus dem Leben des Abraham habe ich Ihnen ja ein paar Beispiele genannt, von seinem Auszug aus seiner Heimat, von den Konflikten unter den Hirten, wo er nachgegeben hat, von dem Ringen um Sodom und Gomorra. Immer wieder war es auch ein Wort Gottes, das ihn motiviert hat, gegen alle menschliche Vernunft etwas im Glauben zu wagen. Und dann diese Grundverheißung, du wirst Vater des Gottesvolkes sein. Und nicht auf deinen Umwegen, nicht auf deinen Schleichwegen, Abraham, nicht auf deinen Abwegen mit Hagar, nicht auf deinen eigenen Wegen wird Gott die Verheißung wahrmachen, sondern er wird sie so wahrmachen, wie er will, und er wird dir in deinem Alter einen Sohn schenken. Und so ist dieser 100-Jährige dann beschenkt mit Isaak, dem Mensch gewordenen Garanten des zukünftigen Gottesvolkes. Wenn er diesen kleinen Isaak vor sich spielen sah, vor den Zelten, dann wusste er, dieser lebendige Gott, hier mit diesem Sohn habe ich die Garantie in der Hand, dass Gott treu ist und alle seine Verheißungen wahrmacht. Gegen die menschliche Vernunft. Contra rationem, hat mal jemand gesagt. Aber jetzt kommt ein Befehl, wo Gottes Wort gegen Gottes Wort steht, wo Gottes Verheißung gegen Gottes Befehl steht. Jetzt soll er diesen seinen Sohn zum Opfer darbringen. Nicht nur contra rationem, nicht nur gegen die Vernunft, sondern contra revelationem, gegen die Offenbarung Gottes. Stehen Sie, und das ist der tiefste Punkt der Anfechtung hier, dass Gott einen Auftrag gibt, der zunächst einmal ganz offensichtlich seinem eigenen Wort zuwiderläuft. Will Gott denn die Geschichte, die er mit ihm gemacht hat, einfach auslöschen? Wenn dieser Isaak verschwindet, was bleibt dann eigentlich noch als Garantie für die Zukunft? Wo sind dann die Verheißungen Gottes? Das ist das Unbegreiflichste, das Dunkelste an dieser Geschichte, dass hier Gottes Wort gegen Gottes Wort steht. Es geht an dieser Stelle darum, dass das erste Gebot aufgerichtet wird. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dieses Wort jetzt ergangen gilt in der unmittelbaren Erfahrung, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, gilt jetzt dieses Wort. Und auf dieses Wort hin soll Abraham es wagen, auch wenn die ganze Verheißungsgeschichte dagegen steht. Wir haben Gott nie einfach so in der Hand, sondern er ist ein lebendiger Gott, der über seinem Wort mit uns je neu redet. Und wo wir über den Graben hinwegspringen müssen, den unsere Vorstellungen von Gott eingegraben haben. Wir müssen über diesen Abgrund manchmal hinweggehen. Ich weiß es nicht, wie es bei Ihnen aussieht, ob Sie auch in solcher Spannung stehen, dass Sie dachten, eigentlich, eigentlich habe ich ja schon genug Bewährungsproben des Glaubens hinter mich gebracht. Und dann kommt doch noch das, was ihnen ans Mark geht. Da, wo sie dachten, sie hätten eine spezielle Verheißung des Herrn und es jetzt ganz dunkel aussieht, weil diese Verheißung ihnen entschwindet. Aber es ist Gottes Wort. Es ist Gottes Wort, das dann auch noch in einer solchen tiefen Krise gilt. Da, wo wir denken, jetzt kann es eigentlich gar nicht mehr weitergehen, weil Gott die Zukunft seines eigenen Volkes und seiner Verheißung in Frage stellt. Hier bin ich zur Prüfung. Da ist die Tiefe der zum Gehorsam. Wir wollen ja gerne das Christentum leicht und angenehm machen. Der moderne Mensch ist ein Mensch, der das Recht auf Glück einklagt. Das charakterisiert die moderne Zivilisation. Von den Anfängen an, self-evident ist das Recht auf Happiness, sagt die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Wenn man vorher den Menschen auch von seinen Pflichten und Aufgaben her verstanden hat, in der Neuzeit ist das Recht auf Glück das Entscheidende. Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein. Und dieses Recht muss garantiert werden. Dafür ist doch Gott letztendlich auch da. Das Recht, das ich einfordern kann. Und von daher muss auch der Weg des Glaubens ein angenehmer Weg sein, ein Weg mit bereichernden, schönen, brillanten Erfahrungen. Ein Mitglied unserer Kirchenleitung hier in Württemberg hat erzählt, wie sie von einer Führungsgruppe eines in unserem Land ansässigen großen Automobilkonzerns eingeladen waren. Und die Manager, zu denen sie da kamen und mal als Kirchenleute mit ihnen den Austausch suchen sollten, diese Manager hatten dann nur eine Frage: Wisst ihr als Kirchenleitung, wie man den Bereich des Unbewussten, des Übersinnlichen anzapfen kann? Verstehen Sie? Das ist nicht die Frage, wenn da jetzt einmal ein paar Prälaten oder ein Bischof kommen, wie ist es eigentlich mit dem christlichen Verständnis Gottes? Wer ist dieser Gott und wer bin ich? Das wären ja die grundlegenden Fragen. Nein, der moderne Mensch ist auf der Suche nach seinem Glück dabei, dann eben noch so Religion am Rande mit zu vernaschen, mit zu genießen, mit zur Lebenssteigerung zu haben. Können Sie uns Wege zeigen, wie man das Übersinnliche anzapfen kann? Da ist kein Gehorsam, kein Glaube, kein Wagnis auch in der Anfechtung vorgesehen, sondern die Religion ist das, was man sozusagen als Zutat noch braucht, um die eigenen Lebensmöglichkeiten zu steigern. Und manchmal wird dieser Ton, manchmal wird diese Oberflächlichkeit auch aufgenommen bis hinein in die kirchlichen Kreise. Einer der Dekane hat in seiner Weihnachtspredigt jetzt im zurückliegenden Weihnachtsfest zu den Leuten in dem vollbesetzten Gotteshaus bei der Christvesper gesagt, sie brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie nur an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Wenn sie nur an Weihnachten in die Kirche gehen. Das ist sozusagen Christentum nahezu zum Nulltarif. Natürlich wäre es töricht, wenn man an Weihnachten die Interessierten, die da jetzt mal kommen, vor den Kopf stoßen würde. Das ist nicht gemeint. Aber doch, dass der Ernst, die letzte Radikalität der Nachfolge sichtbar wird. Dieser heutige Sonntag, Oculi, steht unter dem Thema der Nachfolge. Der Herr sieht auf jeden Einzelnen und fragt, wie es um unsere Nachfolge steht. Und das, was hier gefordert wird im Alten Testament, ist ja nicht, wie die Leute im Dritten Reich meinten, etwas Fernes, Jüdisches, was nicht zum Neuen Testament passt, sondern es ist der ganz gleiche Ton, von dem auch Jesus spricht, wenn er zu dem reichen Jüngling sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Und dann sehen muss, wie dieser junge Mann traurig wegläuft.
Das ist der gleiche Ton, wenn Jesus zu dem, der voller Begeisterung ihm nachfolgen möchte und sagt, lass mich doch nur noch wenigstens die Pietätpflicht erfüllen und meinen Vater begraben. Und Jesus sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Wer nicht Vater oder Mutter hasst um meines Namens willen, der ist mein nicht wert. Nehmt auf euch euer Kreuz und lernt von mir. Es ist dieser ganz ernste Klang der Nachfolge, bei dem es wirklich um alles geht. Das wird uns hier bei Abraham eingeschärft. Und Abraham geht diesen Weg durch die Gottesfinsternis schweigend. Wohl hat er nicht einmal seiner Frau, der Sarah, etwas von diesem schweren Weg gesagt. Er diskutiert auch nicht die Möglichkeiten mit den Knechten auf dem Wege. Ich vermute, es war der Eliezer, den er da mitgenommen hat, seinen ältesten, bewährtesten Knecht, der etwas von seinem Glauben verstanden hatte. Aber diesen letzten dunklen Weg muss Abraham schweigend und einsam gehen. Es gibt auch Anfechtungen, wo wir nicht einfach so uns tragen lassen können von der Seelsorge, von den Menschen, die um uns herum sind, sondern wo wir auch durch eine tiefe Finsternis einmal alleine gehen müssen. Abraham schweigend neben seinem Sohn Isaak. Was steckt hinter dieser Anfechtung, hinter diesem Ruf zur Nachfolge? Von der Geschichte Israels, dass eben, weil es hier ums erste Gebot geht, du sollst Gott über alle Dinge fürchten und lieben, weil es hier um diese letzte Entscheidung geht, geht es auch um Israel als Kronzeugen für diesen Gott in der Geschichte der Völker. Man hat ja viel gerätselt über die Verfolgung von Juden. Es gibt Geschichten aus der Inquisition, also der Judenverfolgung in Spanien im Mittelalter, wo bezeugt wird, wie Menschen Israels gefleht haben vor Gott und gesagt haben, lass uns doch überleben, wie du Isaak hast überleben lassen. Und das furchtbare Rätsel des Holocaust, der Vernichtung der Juden im Dritten Reich, wo ist da eigentlich die tiefste Wurzel? Warum war das so ein Hass? Warum wollte Hitler dieses Volk unter den Völkern beseitigen? Weil dieses Volk ein Zeuge des lebendigen Gottes war. Und dafür stand, und solange es ein solches Volk gab, konnte er seine uneingeschränkte Macht nicht ausbreiten. Und deshalb der Schlag zuerst gegen Israel, dann natürlich auch gegen die christliche Kirche, die für diesen Herrn in der Nachfolge eingestanden war. Es geht um Menschen in dieser Welt, die Zeugen sind für den lebendigen Gott, auch durch das Opfer, auch durch die Anfechtung der Gottesfinsternis hindurch. Wir haben das auch in unserem eigenen Leben immer wieder erfahren. Und meine Frau wird einfach aus unserer Erfahrung ein paar Sätze dazu sagen.
Ja, das ist eigentlich die entscheidende Frage meines Lebens und besonders der letzten Jahre gewesen. Wie stehe ich die Krisen meines Lebens durch? Sicher nicht solche Krisen wie Abraham, aber doch immer wieder Dinge, die wirklich an dem Baum meines Lebens geschüttelt und gerüttelt haben. Und da sind mir gerade in diesen Krisen sozusagen im Bild gesprochen Bewährungshelfer im Glauben geschenkt worden. Und ich möchte Ihnen nur drei von diesen Bewährungshelfern im Glauben, die mir in der Krise wichtig geworden sind, weitergeben. Der erste Bewährungshelfer, besonders in den Krisen meines Lebens, ist die Frage nach dem Warum. Und zwar die Frage nach dem Warum in für mich einer ganz neuen Perspektive. Gerade während einer Krankheitszeit vor 4 Jahren, da war diese Frage nach dem Warum etwas, was wirklich mich durch diese Krise durchgetragen hat. Nämlich die Frage nach dem Warum in dieser Hinsicht, dass ich mich gefragt habe, warum ist es mir eigentlich so lange so gut gegangen? dass mir das ganz neu bewusst wurde, gerade in einer tiefen Krankheit, warum ist es mir so lange so gut gegangen? Oder die Frage, warum lebe ich in einer Zeit, wo so ein großer Gehirntumor operiert werden kann? Und die Frage nach dem Warum in dieser Perspektive hat eine ungeheure Dynamik und hat eigentlich immer wieder neue Warums hervorgebracht. Warum habe ich einen Mann, der sein Büro ins Krankenhaus sozusagen verlegt, um bei mir zu sein in dieser schweren Krankheitszeit? Und ich will in den Krisen meines Lebens, auch in den immer wieder neuen Krisen, die an mich kommen, wirklich dieses Warum in dieser Perspektive festhalten. Aber ich kenne auch sehr wohl das Warum in dieser anderen Perspektive. Dieses, wo ich nur noch schreien kann, warum lässt du das zu? Es ging mir so vor genau 2 Jahren, als meine Schwester wenige Tage nach der Geburt des dritten Kindes gestorben ist. Da konnte ich wirklich nur noch schreien, warum, warum? Und da ist es für mich ganz wichtig und wirklich sozusagen auch ein Bewährungshelfer im Glauben, dass ich dieses Warum ganz bewusst rausschreie, nicht fromm unter den Teppich kehre, auch nicht schnell in ein Wozu umwandle. Das kann manchmal eine Hilfe sein, aber für mich war das keine Hilfe vor 2 Jahren. Aber für mich ist es wichtig und ein Bewährungshelfer im Glauben, dass ich die richtige Adresse für die Warums meines Lebens weiß und für die Warums, wenn ich in diese Welt hineinschaue. Dass ich dieses Warum an der Adresse herausschreie, wo Jesus Christus selbst geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, die Warums meines Lebens im luftleeren Raum hinausgeschrien, die müssten mich wirklich ins Bodenlose versinken lassen. Ich möchte die Warums meines Lebens wirklich bei dem lebendigen Gott und in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott stellen. Und dann bin ich vor 2 Jahren ganz langsam herausgeführt worden oder hineingeführt worden in dieses große Aber, was ja die ganze Bibel durchzieht. Ich bin ganz langsam in dieser Krise zu diesem Satz gekommen, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, wenn ich in diese Welt hineinschaue. Ich verstehe dich nicht, wenn ich in mein persönliches Leben hineinschaue. An vielen Dingen verstehe ich dich nicht. Und dann dieses große Aber. Aber ich will dir vertrauen, gerade auch in der Krise meines Lebens will ich dir vertrauen, weil ich niemand anderes weiß in dieser Welt, der vertrauenswürdig ist. Weil ich niemand anderes weiß, der so seine Liebe zu mir unter Beweis gestellt hat, wie dieser lebendige Gott. Deshalb möchte ich auch in der Krise meines Lebens ihm vertrauen. Und der zweite Bewährungshelfer in den Krisen ist, und das hoffe ich, dass Sie das auch immer wieder erleben, dass Gott mir gerade in der Krise immer wieder sozusagen einen ganz persönlichen Gruß abgibt. Ein Wort Gottes, was mich besonders in der Krise trägt, trifft, tröstet. Es ist schon einige Zeit her, wir waren verlobt und zu damaliger Zeit war das noch nicht so üblich, dass man noch in der Ausbildung geheiratet hat und alle haben gesagt, nee, also jetzt wartet doch, bis ihr die Ausbildung fertig habt. Aber wir hätten so wahnsinnig gern geheiratet und sahen das eigentlich auch als richtigen Weg. Und es war so eine echte Krise und eine echte Spannung. Und da werde ich es nie vergessen, wir haben dann in dieser Krise zusammen gebetet, dann werde ich es nie vergessen, als mein Mann gebetet hat, Herr, jetzt lass mich doch auch an meinem Konfirmationsspruch festhalten. Und er fing an zu zitieren, Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht, aber da ging schon mein Temperament mit mir durch, man unterbricht ja eigentlich andere Leute nicht beim Gebet, das ist ja nun eigentlich nicht die höfliche Art und Weise, aber da konnte ich nur noch sagen, was, das ist dein Konfirmationsspruch, das ist doch mein Konfirmationsspruch auch. 3 Wochen später haben wir geheiratet, das muss nicht für jeden so gelten, aber wir haben es bis heute nicht bereut. Und gerade dieses Wort ist wirklich immer wieder an ganz besonders krisenreichen Zeiten meines Lebens, hat Gott mir das auf so unwahrscheinliche Art und Weise zufallen lassen. Der dritte Bewährungshelfer in den Krisen meines Lebens ist. Ja, das war ganz schwierig während dieser Krankheitszeit. Da habe ich mich nämlich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das, was dich als Christ durch so eine Krankheit durchträgt? Da ist nämlich mein Schubladendenken in dieser Krankheitszeit sehr durcheinander gerüttelt worden. Bis zu diesem Moment hatte ich so gedacht, das ist ja eigentlich logisch. Menschen, die diesen Halt nicht haben, gerade in der Krise, die diesen Halt in Jesus Christus nicht haben, die müssen ins Bodenlose versinken. Das ist doch logisch. Und Menschen, die diesen Halt haben, die gehen, nun ja, vielleicht etwas gebeugt, aber doch mit einem heiligen Schimmer durch so eine Krise, mit einem heiligen Schein. Und da habe ich mich ganz schwer getäuscht. Ich habe nämlich bewundernswerte Leute kennengelernt, die mit Glauben überhaupt nichts am Hut hatten und die wirklich in einer ganz bewundernswerten Weise durch solche Krankheitszeiten gegangen sind. Das hat mich wirklich durcheinander gewirbelt, diese Beobachtung. Und da war es meine Frage, was ist denn nun der springende Punkt bei dir? Okay, ich gebe zu, ich habe natürlich Unterschiede festgestellt. Ich habe meine Gesangbuchverse auswendig gelernt und die Mitpatientin hat Liebesromane gelesen. Sicher, das ist schon ein Unterschied, um durch Krisen zu kommen. Aber es war für mich die brennende Frage, was ist der springende Punkt? Was ist dieser letzte Bewährungshelfer in der Krise? Und am Abend vor dieser großen Operation, da konnte ich sozusagen diesen springenden letzten Punkt, diesen Bewährungshelfer in der Krise sozusagen mit Händen greifen. Da hatte mir mein Mann in einer Ecke des Stationsflurs das Abendmahl gereicht, uns unseren gemeinsamen Konfirmationsspruch und unseren Trautext zugesagt. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und dann kam dieser Abschied vor dieser großen Operation. Und dann habe ich zu ihm nicht triumphalistisch, danach war mir es absolut nicht zumute, unter Tränen und doch unendlich tief getröstet gesagt, ich weiß das eine ganz sicher, wenn ich aus dieser Operation nicht aufwache, dann sehen wir uns in der Ewigkeit bei dem lebendigen Gott wieder. Und das war der springende Punkt und das ist der eigentliche Bewährungshelfer meines Glaubens in den Krisen.
Abraham auf dem Weg durch die Krise zu diesem Berg Moria. Man hat diesen Berg Moria dann später identifiziert, zu Recht mit dem Zionsberg und darüber den Tempel aufgebaut. Und noch heute ist in der jetzt darüber errichteten Felsenmoschee der Moslems eine Tafel eingelassen, die an dieses biblische Ereignis erinnert. Aber viel wichtiger war, dass Abraham herüberschauen konnte vom Zionsberg über die damals kahlen Hügel auf den Berg Golgatha und sah im Glauben, was Gott vorhatte. Dieser ganze Weg, den er 3 Tage gegangen war, ist ein Urbild für das, was die Menschen, die Väter des Glaubens im Alten Testament getan haben, nämlich auf dem Weg zum Opfer. 3 Tage bis zu diesem Austausch des Widders durch das Lamm, dass Gott dieses Opfer des Widders angenommen hat, weil er das Lamm schon ersehen hat. Deus providebit, Gott wird sich vorhersehen. Gott schaut über den Tellerrand unserer menschlichen Erfahrungen hinaus und Gott hat sich ersehen. Hier hat Gott eine prophetische Schau gehabt, als er das Opfer des Widders anerkannte. Er sah das Lamm Gottes. Und das, was Gott dem Abraham erspart hat, nämlich die Opferung seines einzigen geliebten Sohnes, das hat er sich selber nicht erspart. Gott wird sich ein Opfer ersehen, wie wahr. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Paulus sagt es in Römer 8, Vers 22, dass Gott seinen einzigen, den geliebten Sohn nicht verschont hat, sondern er hat ihn um unseretwillen dahin gegeben. Und deshalb ist diese Schwere, diese zunächst so dunkle, diese so anstößige Geschichte, eine Geschichte von der Bewährungsprobe des Glaubens, aber so, dass nicht am Ende steht, fertig machen zum Sterben, sondern fertig machen zum Leben. Und wenn wir vom ganzen Ernst der Nachfolge gesprochen haben, liebe Schwestern und Brüder, dann heißt das eben nicht, dass der Mensch sich nun sein Opfer erkämpfen muss. Dann heißt es nun nicht, dass alle Last auf uns liegt, sondern vielmehr, das zeigt uns ja diese Geschichte des Glaubens, dass Gott das Opfer genommen hat und selbst gebracht hat, dass er sich dieses Opfer auferladen hat. Dass alle unsere Opfer nur aus Dankbarkeit, nur aus Freude, nur im Mitvollzug dieses einen großen Opfers und der Nachfolge Jesu Christi bestehen. Nicht, dass wir uns noch ein Opfer suchen müssten. Es gab schreckliche, tragische Verwechslungen mit dieser Geschichte. Der große dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat an dieser Geschichte von der Opferung Isaaks ein Leben lang gekämpft und versucht, das geistig zu bewältigen. Sein Buch Furcht und Zittern legt davon Zeugnis ab und er meinte, er müsste auch sein Liebstes opfern. Und so hat er sich von seiner Verlobten, der Regine, gelöst, hat auf diese Ehe verzichtet, weil er dachte, im Sinne dieser Geschichte muss er sein Liebstes opfern. Das ist ein schlimmes Missverständnis. Gott hat sich ein Opfer ersehen und dieses Opfer ist ein für Mal und für alle Zeit gebracht und die wir hier sitzen, wir dürfen aufatmen über diese Geschichte und sagen, es ist ein glücklicher Tausch, der hier zustande kommt. Da, wo eigentlich ich mein Leben verwirkt habe, wo es mit mir zu Ende sein müsste, wo Gott ein Recht hätte, mein Opfer zu fordern, da hat er dieses Opfer schon gebracht. Und deshalb ist das eine Evangeliengeschichte, eine Geschichte der frohen Botschaft. Gott wird sich sein Opfer ersehen und er hat dieses Opfer ein für alle Mal gebracht. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen.